Hallo und herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Wenn jemand zu Ihnen sagt, unserem Land geht es gut und die Regierung macht eine hervorragende Arbeit, was entgegnen Sie diesen Menschen? Ein Arzt würde vermutlich einen ordentlichen Realitätsverlust diagnostizieren. Doch genauso klingt es, wenn sich beispielsweise in Deutschland Spitzenpolitiker zu Wort melden. Fast schon wütend reagierte etwa Grünen-Chef Omid Nuripur im ZDF auf die Frage, warum viele Bürger aktuell gegen die grüne Politik ankämpfen.
Wir müssen die Kulturkämpfe einfach mal abblasen. Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche ist Energiesicherheit, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und dass wir unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft stärken und sichern.
Sagt Grünen-Chef Omid Nuripur. Aber das mit dem Wohlstand ist ebenso eine Sache. Der ging während der Regierungszeit der Ampel kontinuierlich nach unten und vor allem im Mittelstand denken immer mehr Firmen über eine Schließung nach. Doch von Selbstkritik keine Spur. Auch nicht bei SPD-Innenministerin Nancy Faeser im Hessischen Rundfunk.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr große Leistung. Wir haben große Gesetzesvorhaben, sehr große Reformprojekte wie Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Darüber wird leider zu wenig gesprochen.
Nun, liebe Frau Faeser, vielleicht sprechen die Menschen stattdessen eher über die gestiegenen Lebensmittelpreise oder auch über die zunehmende Gewalt durch Menschen mit Migrationshintergrund. Bei der Polizei ist es schon lange kein Geheimnis mehr, dass Letzteres ein immer größeres Problem ist. Das sagt auch der ehemalige Polizeibeamte Harun Taktak, der sich nach 16 Jahren entschieden hat, seinen Job bei der Polizei an den Nagel zu hängen. Über die Hintergründe und über die sogenannten Messerstecher werde ich gleich mit ihm sprechen. Auch die Corona-Maßnahmen haben, neben der Wirtschafts- und Außenpolitik, zu einem Rückgang des Wohlstands in Deutschland geführt. Doch nicht nur das, sie waren weitgehend auch verfassungswidrig. Der Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl war als Golfplatz-Rebell in Bayern bekannt, weil er trotz Lockdown seinen Golfplatz öffnete. Jetzt wurde er juristisch rehabilitiert. Gleich in dieser Sendung mehr dazu. Ja, oft wird der öffentliche Diskurs durch die Leitmedien gesteuert, nicht nur bei politischen Themen, sondern sogar auch in der Popkultur. So erntete etwa der neue Hollywood-Thriller The Sound of Freedom in Deutschland negative Kritiken, obwohl er hierzulande gar nicht zu sehen ist. Der Hintergrund? Hauptdarsteller und Regisseur gelten als konservative Regierungskritiker. Unsere US-Korrespondentin Susanne Hege hat den Film gesehen, der in den USA übrigens ein Kassenschlager geworden ist. Über die Hintergründe werde ich mich gleich mit ihr unterhalten. In unserer Rubrik Kontrafunker berichten schauen wir dann schließlich heute noch auf die Kanarischen Inseln. Die haben nicht nur mit einem zunehmenden Massentourismus zu kämpfen, sondern auch mit zahlreichen Umweltproblemen, die von der dortigen Regierung hausgemacht sind und von der EU komplett ignoriert werden. Kontrafunkerin Camilla Hildebrand ist vor Ort und hat für uns die Einzelheiten. Das und mehr jetzt hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Fast täglich lesen wir, zumeist in den Meldungen deutscher Lokalzeitungen, von Messerattacken. Die Täter, sehr häufig junge Männer mit Migrationshintergrund, zuletzt etwa in Hamburg und Dresden. Nehmen diese Taten tatsächlich zu oder wird nur mehr darüber berichtet? Und kommen die Angriffe tatsächlich mehrheitlich aus einem bestimmten Milieu? Darüber spreche ich jetzt mit Harun Taktak, der über 16 Jahre Polizeibeamter war, bis zu seiner freiwilligen Kündigung. Schönen guten Tag, Herr Taktak.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich, dabei zu sein.
Herr Taktak, Sie haben im Streifendienst, in der Notrufzentrale und später auch als Ermittler gearbeitet, in Frankfurt und dann in Baden-Württemberg. Jetzt sind Sie Finanzexperte für Kryptowährung. Wie kam es denn mit dem Bruch mit Ihrer Polizeikarriere?
Naja, also ich habe ja die Sache mit den Finanzen und der Kryptowährung schon vor ca. 8 Jahren begonnen, habe mir nebenher etwas aufgebaut. Ich wollte ja schon immer eigentlich auswandern und die letzten 3 bis 4 Jahre haben mir gezeigt, dass ich nicht mehr wirklich hinter dem System stehen konnte. Und dann war für mich auch der Entschluss sehr schnell klar nach der Corona-Zeit, ich möchte das nicht länger machen und ich gehe meiner Leidenschaft nach, der Kryptowährung, der Finanzen und somit in die finanzielle Freiheit.
Wahrscheinlich auch weniger stressig als ein Job auf der Polizeiwache. Lassen Sie uns zum Thema kommen. Die Zahl der Messerstechereien in Deutschland, die steigt und ist laut Recherchen der alternativen Medien viel höher als allgemein kolportiert. Was weiß man darüber intern bei der Polizei?
Also intern ist das natürlich bekannt. Wir haben das festgestellt seit 2015, also wie man so sagt, seit der sogenannten Flüchtlingskrise, dass diese Messerattacken doch ganz schön zugenommen haben. Auch auf der Straße wurde das, also meine Kollegen haben das immer wieder mitbekommen, dass jetzt doch vermehrt Messerattacken stattfinden, dass mehr Straftaten, gefährliche Körperverletzungen mit dem Einsatz von gefährlichen Gegenständen wie Messern stattfinden. Und das wurde zwar am Anfang nicht wirklich breit getreten, aber irgendwann wurde es ja auch in die Statistik aufgenommen. Und da war der Anstieg natürlich deutlich zu erkennen. In der Stadt, wo ich nachher gearbeitet habe, da waren wir sogar präsidiumsweit bekannt als die Stadt, wo die meisten Messerattacken stattfanden. Und das war auch schon erschreckend für uns.
Die Messerattacken werden häufig der zunehmenden Gewaltbereitschaft und Enthemmung in der Bevölkerung und einem Kulturwandel unter Jugendlichen zugeschrieben. Kann denn Bildung etwas dagegen ausrichten, wie manche Kriminologen sagen?
Bildung ist grundsätzlich immer positiv zu werden. Allerdings, wenn Menschen zu uns kommen, die vielleicht jetzt schon 13, 14, 15 Jahre alt sind, die sind ja schon geprägt. Und die ganzen jungen Menschen, die jetzt Messerattacken durchführen oder eben Messer benutzen, sei das zum Attackieren oder sei das vielleicht, um Raubüberfälle zu begehen, die kann man, glaube ich, mit Bildung nicht mehr wirklich ändern. Bildung ist im Frühstadium der Prägung eigentlich, wenn die noch ganz klein sind. Aber jetzt mit Bildung zu kommen für die Personen, die jetzt schon, ich sag mal, 12 oder 13 Jahre alt sind, ich glaube, das ist fast schon zu spät. Also das ist vielleicht für jetzt aktuell nicht zielführend, aber für die kommende Generation natürlich schon. Wir müssen aber jetzt handeln, denn jetzt haben wir diese Attacken.
In der Tat gehören überdurchschnittlich oft junge Männer mit Migrationshintergrund zu den mutmaßlichen Tätern. Warum ist das so?
Also ist es bei der Polizei natürlich kein Geheimnis, dass die überwiegende Anzahl an Straftaten leider ja von Ausländern bzw. von Menschen mit Migrationshintergrund durchgeführt werden. Da kann man jeden Polizeibeamten fragen, das ist in jeder Statistik ganz klar zu sehen. Und wenn ich mir die Tätigkeitsberichte am Tag anschaue, dann sehe ich ja immer die Namen von den Tatverdächtigen. Das sind fast immer ausländische Mitbürger. Vor allem, wenn es um Gewaltdelikte geht. Und ja, diese Menschen kommen natürlich von Bereichen dieser Erde, wo vielleicht Krieg herrscht, wo vielleicht Gewalt an der Tagesordnung ist, wo vielleicht Clanstrukturen herrschen, die vielleicht auch so geprägt werden von der Kindheit schon. Und die kommen jetzt zu uns und treffen auf eine Gesellschaft, die vielleicht auch nicht vorbereitet ist auf solche eine Art von Mensch. Und dann haben wir natürlich uns auch Clan-Kriminalität bzw. ethnische Unterschiede hereingeholt, die natürlich miteinander schon in diesen Ländern nicht wirklich klarkamen. Und jetzt sehen wir ja durch die Massenschlägereien, durch die Clan-Kriminalität und so weiter, dass in Deutschland ausgetragen wird. Und wir als Polizeibeamte waren natürlich immer dazwischen.
Wenn wir von Krieg oder von Clan-Strukturen sprechen, heißt das, dass diese Menschen auch besser am Messer ausgebildet sind und damit ganz anders umgehen, als wir das tun würden?
Das kann man durchaus so sagen. Jeder kann sich ein Einhandmesser kaufen und jeder kann mit einem Messer auch umgehen. Das ist ja wirklich nicht schwer. Ich nehme es in die Hand und kann das Messer irgendwie schwingen und es ist immer hochgefährlich und kann natürlich in letzter Konsequenz auch tödlich sein. Deswegen ist natürlich klar, dass diese Menschen nahezu alle ein Messer besitzen. Das haben wir auch bei den Kontrollen immer festgestellt. Fast alle, die wir kontrolliert haben, haben irgendwo ein Messer gehabt, meistens ein Einhandmesser, weil das natürlich auch sehr gut aussieht. Das ist auch so ein bisschen ein Statussymbol. Und wir haben auch beobachtet, dass diese Menschen gelernt haben, wie man mit diesem Messer umgeht. Die können in einer Millisekunde mit ihrem Daumen das Einhandmesser aufmachen und haben das sofort parat und können damit richtig gut umgehen. Also es sieht so aus, als wenn diese Menschen sogar zum Teil ausgebildet werden beziehungsweise sich selber ausbilden. Die machen ja meistens alle auch Kampfsport, sei das Kickboxen, Boxen, Jiu-Jitsu oder was auch immer. Und da lernen die natürlich auch den Umgang mit dem Messer. Normalerweise zur Selbstverteidigung, aber ich habe schon, als ich mal so in Zivil unterwegs war, Streife gelaufen bin, habe ich Jugendliche beobachtet von diesem Klientel und die haben schon zum Teil ein Messer in der Hand gehabt, wo sie trainiert haben, wo sie gezeigt haben, hier und da und dort. Also das findet in der Tat statt, vielleicht auch durch Clans und Gangs auch gefördert, möglicherweise.
Lassen Sie uns kurz auf die Rechtslage schauen. 2018 wurden Angriffe mit Messern nicht zwangsläufig als versuchte Tötung eingestuft, sondern als gefährliche Körperverletzung. Ist das immer noch so?
Ja, das ist natürlich so. Eine gefährliche Körperverletzung ist ja die Erweiterung einer normalen Körperverletzung. Allerdings hat es da verschiedene Kategorien und eine Kategorie ist da eine Körperverletzung durch ein gefährliches Mittel beziehungsweise durch eine Waffe. Und ein Messer stellt im Prinzip beides dar, eine Waffe und ein gefährliches Mittel. Und wenn ich eine Körperverletzung mit dem Messer durchführen will, dann wäre das eine gefährliche Körperverletzung. Das Problem ist, und das sah ich als Polizeibeamter auch immer sehr, sehr kritisch, dass viel zu wenig in Richtung versuchtes Tötungsdelikt gegangen worden ist. Man sagt dann bei der Kripo bzw. bei der Staatsanwaltschaft, ja, es muss eine eindeutige Tötungsabsicht zu erkennen gewesen sein. Also zum Beispiel jetzt völlig überspitzt, so, ich habe jetzt hier mein Messer und möchte Sie jetzt ins Herz stechen und Sie töten. Das wäre dann, lustig gesagt, eine eindeutige Tötungsabsicht. Das hast du aber fast nie, beziehungsweise das kann man auch sehr, sehr schwer nachweisen. Also entscheiden die Staatsanwälte meistens, dass es lediglich eine gefährliche Körperverletzung war, auch wenn vielleicht in Richtung Herz gestochen wurde. Aber wenn man die eindeutige Tötungsabsicht nicht nachweisen kann, dann bleibt es bei einer ganz normalen gefährlichen Körperverletzung. Und das ist das, was ich immer kritisiere. Denn wenn so ein Jugendlicher, sagen wir mal 15, 16, 17, so eine Straftat begeht, vielleicht bei einem Gegenüber zweimal in die Brust sticht, aber halt nicht sagt, dass er ihn töten möchte, dann kommt er mit einer gefährlichen Körperverletzung. Bei uns sagt man da GFKV dazu. Davon und das ist meistens, wenn überhaupt, Bewährung, vielleicht sogar noch viel weniger. Und das tut denen halt auch überhaupt nicht weh, da lachen die ja nur drüber.
Ja, das schreckt natürlich nicht ab. Was wäre denn Ihrer Meinung nach der beste Weg zur Vorbeugung solcher Taten? Da liegen mehrere Vorschläge auch politisch auf dem Tisch, beispielsweise mehr Einsatzkräfte auf den Straßen. Innenministerin Nancy Faeser hat ein Messerverbot ins Spiel gebracht. Es gibt auch die Überlegung zu mehr Videoüberwachung oder eben die Abschiebung von Straftätern konsequent.
Ja, das sind alles so Dinge, die meistens nur große Worte sind, aber in der Praxis draußen sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ein Messerverbot, wie man es immer wieder sagen will, schreckt natürlich überhaupt niemanden ab, ein Messer mitzunehmen. Was allerdings das Gute daran ist, es gibt der Polizei eine Rechtsgrundlage, um einfache Personen in diesen Zonen kontrollieren zu können und durchsuchen zu können. Das ist der einzige Vorteil, was man in Messerverbotszonen hat. Aber natürlich schreckt das niemanden ab, da ein Messer mitzunehmen. Das ist ja völlig klar. Das Thema Abschiebung ist natürlich immer wieder ein Thema und wird von manchen Parteien propagiert, von manchen Parteien wird es abgelehnt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich war ja sehr lange bei der Polizei in verschiedenen Bereichen und im Streifendienst haben wir ab und zu mal eine Abschiebung bekommen, dann beim Ermittlungsdienst haben wir eine Abschiebung bekommen. Aber ganz ehrlich, da war dann eine Person und die wurde ja im Vorfeld schon observiert und dann war dann der Abschiebungstag und dann, wenn man Glück hat, ist er da. Wenn man kein Glück hat, war er nicht da. Also hat man einen riesengroßen Apparat, der quasi monatelang versucht, diese Person rechtlich zum Abschieben zu bringen, also die Ausländerbehörde und dann der Polizeiapparat, der versucht, der Person habhaft zu werden und sie dann in letzter Konsequenz tatsächlich ins Flugzeug zu setzen und abzuschieben. Das ist für eine Person ein unglaublich großer Aufwand. Und wenn man sich das jetzt hochrechnet, man müsste das bei hunderttausenden Menschen machen, was man eigentlich auch machen müsste, weil so viele Menschen eigentlich abgeschoben gehören aufgrund ihrer Straftaten, aufgrund von verschiedenen Dingen, aber das kriegt man praktisch überhaupt nicht hin. Also auch wenn man hier das fordert und das alles strenger machen will und so weiter und so fort, das praktisch durchzuführen, dafür gibt es allein schon viel zu wenig Polizeibeamte, um das dann zu machen. Aber ja, das wäre natürlich eine Konsequenz, weil wenn ich mir überlege, dass, sagen wir mal, 70, 80% keinen deutschen Pass haben, hierher kommen, unglaublich viele Straftaten begehen und nicht abgeschoben werden. Das ist einfach nicht befriedigend und das kann man dem Volk auch sehr schlecht rüberbringen, sage ich mal.
Und Sie haben gerade schon gesagt, häufig sind es auch nur schöne Worte von Politikern. Könnte das Problem nicht auch sein, dass es gar nicht ehrlich angegangen wird, weil sich die beteiligten Politiker gerade im derzeit herrschenden Klima gar nicht trauen, Tacheles zu sprechen, aus Angst, das Geschäft von sogenannten Populisten zu betreiben?
Das ist natürlich meiner Ansicht nach das allergrößte Problem von allen. Ja, wir leben in einer Zeit, in der der Diskurs nicht mehr stattfinden darf. Das klingt immer so populistisch, das klingt immer so, ah ja, Stammtischgespräch, aber eigentlich ist es so, das habe ich bei der Polizei auch ganz klar mitbekommen, man durfte in Anführungszeichen über gewisse Dinge so nicht einfach reden. Und wenn man es gemacht hat, dann hat man entweder ein Disziplinarverfahren bekommen oder man hat halt riesengroße andere Probleme bekommen oder es wurde dementiert. Ja, das Problem ist ja da. Wir sehen ja, wenn ich den Tätigkeitsbericht durchgehe, die meisten sind halt nun mal Ausländer oder haben einen Migrationshintergrund. Das kann man ja nicht wegzaubern. Das ist leider nun mal so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Und ja, in der Politik gibt es natürlich sehr, sehr viele, die sowieso sehr stark dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Die sind eh nicht dafür, solche Maßnahmen zu treffen, weil das nicht in ihr Weltbild passt. Aber die Mitte der Bevölkerung und der Politik, die traut sich natürlich in dieser Gesellschaft nicht mehr die Punkte anzusprechen, weil man natürlich sofort in die rechte Ecke gestellt wird oder halt leider den Begriff Nazi bekommt. Und damit geht man dem Diskurs natürlich komplett aus dem Weg, weil ich muss nicht diskutieren. Wenn ich einfach sage, der ist rechts, dann ist der sowieso außen vor. Dann braucht man mit dem auch nicht mehr zu sprechen, weil rechts ist eh ganz, ganz schlecht. Von daher geht man dem Diskurs aus dem Weg. Und in der heutigen Zeit hat man ja auch gesehen, wenn du nur einen Satz sagst, der nicht so wirklich reinpasst, sagen wir mal, wenn man nur sagt, also das, was ich jetzt hier schon gesagt habe, ist ja schon ganz schlimm, dass die meisten Straftaten, die ich gesehen habe, gerade in den Großstädten durch Personen mit ausländischer oder Migrationshintergrund durchgeführt werden, dann wird das heute schon als rechts eingestuft, obwohl es einfach nur ganz klare Fakten sind und das trauen sich die Menschen nicht mehr, denn wenn du einmal als rechts abgestempelt wirst, dann hast du ein Problem, du wirst nicht mehr zu Diskussionen eingeladen, du wirst zum Teil ausgegrenzt, mit dir wird nicht mehr gesprochen und davor haben die Politiker natürlich auch große Angst, weil man hat in der Vergangenheit gesehen, manche Politiker, die nur einen Satz gesagt haben, waren weg. Und das ist ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Damit lösen wir überhaupt nichts, sondern wir geben sogar noch Futter für die ganz rechten Parteien. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Wenn nur diese Parteien auf der einen Seite das große Thema, was die Bevölkerung hat, anspricht und die anderen ducken sich weg oder drücken die Leute herunter, die darüber sprechen und so weiter und so fort, das spielt den Populisten in die Hand. Und nicht die Diskussion, die ehrliche Diskussion über diese Problematik.
Eine Einschätzung war das von Harun Taktak, der über 16 Jahre als Polizeibeamter auf Deutschlands Straßen unterwegs war. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Die Corona-Maßnahmen der vergangenen Jahre waren oft an Absurdität nicht zu übertreffen. So durften etwa in Bayern Menschen nicht auf Parkbänken verweilen, man sah Spaziergänger im Freien mit Maske und viele Freizeitangebote wurden untersagt. So auch auf dem Golfplatz Bergkramer Hof nahe dem bayerischen Wolfratshausen. Doch der Jurist und ehemalige Präsident des Clubs, Dr. Josef Hingal, der setzte sich zur Wehr und jetzt, Jahre später, gab ihm ein Gericht nachträglich Recht. Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Hingal.
Herr Jopper, ich grüße Sie aus dem schönen Bayern.
Herr Hingal, im Mai 2020, da haben Sie den Golfplatz Bergkramer Hof trotz verordnetem Lockdown eröffnet. Warum wollten Sie aktiv gegen die geltende Anordnung verstoßen?
Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, denn ich bin ja auch Jurist, ich bin ja Rechtsanwalt und da darf man sowas ja überhaupt nicht machen, dass man gegen Verordnungen verstößt. Auch in der Straßenverkehrsordnung gibt es die rote Ampel und da darf man auch nicht einfach drüber fahren. Aber für mich war klar, diese Verordnung ist sowas von verfassungswidrig, dass es eigentlich ein Blinder mit einem Krückstock sehen konnte, dass auf dem Golfplatz nichts passiert. Übrigens war ich auch der Ansicht, dass sämtliche Zahlen, die wir hatten zu dieser Zeit bis Mai, sämtliche Zahlen nicht die Berechtigung gaben, diese grundrechtseinschränkenden Maßnahmen zu erlassen. Also für mich war das damals alles verfassungswidrig, nach dem, was ich gesehen habe, nach den offiziellen Zahlen auch des RKI etc. Deswegen habe ich mich bewusst über diese Verordnung weggesetzt, weil ich bewusst der Ansicht war, es ist verfassungswidrig und wenn es verfassungswidrig ist, dann verletze ich nicht das Recht, sondern die Exekutive hier, Söder mit seiner Verordnung.
Wie muss ich mir dann im Mai 2020 diesen Tag der Eröffnung vorstellen? Gab es Gäste? Gab es Polizei?
Ja, dieser Tag, der war natürlich sehr spannungsreich, denn ich habe ja das offen kundgetan schon über Presse. Das heißt, am Sonntag ging das schon viral durch die gesamten Presse, Medien und so weiter. Und am Montag in der Früh, der 3. Mai war ja ein Montag, war also der ganze Golfplatz oder die ganzen Parkplätze etc. voll von Fernsehteams, von Radioteams, von Journalisten. Ich gab dann Interviews von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr ungefähr. Um 8 Uhr morgens kam die Polizei, die waren natürlich auch informiert, denn das war ja alles schon von mir bekannt gegeben. Dann haben gesagt, ja, sie verstoßen gegen die Verordnung. Dann habe ich dem Beamten gesagt, selbstverständlich, ich gebe das zu, bin aber der Ansicht, das ist verfassungswidrig. Und dann ist die Polizei wieder abgerückt und hat eben das Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet und es wurde am ganzen Tag gespielt.
Jetzt könnte man sagen, dass Sie möglicherweise sogar ein Wiederholungstäter sind, denn im Februar 21, da hatten Sie trotz des vorausgegangenen Bußgelds den Golfplatz nochmals eröffnet und diesmal war die Polizei auch wieder prompt zur Stelle.
Ja, also ich hatte vorher zu dem ersten Mal zum 3. Mai kein Bußgeldverfahren bekommen. Das war schon erstaunlich. Ich kriege also 9 Monate lang keinen Bußgeldbescheid, weil man sich scheinbar ja unsicher war. Und ich sage Ihnen auch, warum. Ich habe ja gegen die Schließung, sofortige Schließung, einen vorläufigen Rechtsschutz, habe Klage erhoben, dass die Schließung rechtswidrig war. Die haben ja einen Tag später dann geschlossen, das Landratsamt. Dann habe ich einen Antrag gestellt, vorläufiger Rechtsschutz, bitte sofort aufheben. Der konnte dann, dieser Antrag, für erledigt erklärt werden, weil eine Woche später wurde ja dann von Söder selber die Verordnung aufgehoben. Übrigens hat er schon einen Tag später vor laufenden Kameras erklärt, einen Tag später oder 4 Stunden, nachdem ich den Schließungsbescheid erhalten habe, erklärt er, jetzt sind diese Maßnahmen nicht mehr so aufrechtzuerhalten, am Grundgesetz gemessen, an den Grundrechten gemessen und nannte als erste Erleichterung, stellen Sie sich vor, nach 4 Stunden nach dem Schließungsbescheid, nannte er die Golfplätze. Und dann wurde eben erledigt erklärt und bei dieser erledigt Erklärung musste das Gericht dann beim vorläufigen Rechtsschutz über die Kosten entscheiden. Und da sagt das Gericht schon sibyllinisch, das Verwaltungsgericht, also die Kosten trägt ja jeder selber, denn man weiß ja nicht, wie es in der Hauptsache rausgeht. Also die haben genau gewusst damals schon, dass das höchst problematisch ist und wahrscheinlich wussten sie damals schon, dass ich gewinnen werde und haben alle 3 jahrelang haben sie das Verfahren liegen lassen, fragen sie warum, um den Herrn Söder nicht in die Quere zu kommen. Wenn die nach 14 Tagen nämlich entschieden hätten, das ist verfassungswidrig, das wäre ja durch die ganze Republik gerauscht. Und in der damaligen Situation, wo alles nur streng gehandhabt wurde, wäre das eine riesige Niederlage für Söder gewesen. Hier ist ein Riesenproblem, nämlich eine Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips durch die Gerichte. Denn wenn ich das, obwohl ich weiß, dass es eigentlich verfassungswidrig ist, und das haben die damals gewusst, das haben sie in dieser vorläufigen Kostenentscheidung ja schon gezeigt, das hätten sie nach 14 Tagen entscheiden können, sie lassen es 3 Jahre liegen, um der Exekutive nicht in die Quere zu kommen. Und damit hat die Judikative nicht ihre Aufgabe erfüllt. Und ich spreche immer davon, Corona hat das Grundgesetz infiziert. Ich fordere Rechtshygiene und das ist ein Zeichen davon. Rechtshygiene heißt, die Gerichte hätten sofort entscheiden müssen. Sie haben es nicht getan und verletzen damit das Gewaltenteilungsprinzip.
Wenn mich nicht alles täuscht, so wurden Sie damals auch in den Medien als Golfplatz-Rebell dargestellt, durchaus auch als Corona-Leugner. Hat Sie das kalt gelassen?
Mich hat das vollkommen kalt gelassen. Wissen Sie, damals war ich 71 Jahre und mit 71 Jahren, da bin ich nicht mehr auf die Presse oder auf irgendetwas angewiesen, da kann ich meine Meinung sagen. Und für mich war, das hatte ich Ihnen ja vorher gesagt, von Anfang an klar, dass keine dieser Maßnahmen gerechtfertigt war. Ich leugne nicht Corona. Wer will denn Corona leugnen? Das ist irgendeine Krankheit im grippalen Bereich. Das haben wir ja gesehen, dass die Leute krank geworden sind. Ich habe nur gesagt, die Maßnahmen sind absolut ungerechtfertigt. Und hier sieht man es ja auch. Die Maßnahmen sind ungerechtfertigt. Und wie gesagt, in meinem Alter, mit jetzt 75 Jahren, kann man eben seine Meinung sagen. Das ist der Unterschied. Auch im Bereich der Richter, Richterinnen und so weiter oder Anwältin, die können sich ja das ja nicht leisten, offen ihre Meinung zu sagen. Denn sie sind ja dann Schwurbler, was weiß ich, Querdenker. Ich bin übrigens Querdenker von Kind auf. Denn ohne Querdenker zu sein, hätte ich kein erfolgreiches Leben gehabt. Und das möchte ich allen in unserer Gesellschaft sagen. Alle, die Querdenker waren, auch im sonstigen Bereich, im geschäftlichen Bereich, die haben es doch zu was gebracht, weil sie eben nicht alles sofort hingenommen haben.
Weil Sie nicht sofort alles hingenommen haben, sollten Sie eigentlich ursprünglich ein Bußgeld in Höhe von 15.000 Euro zahlen, weil Sie eben gegen die Schließungsbescheide verstoßen haben. Wie ist die Geschichte ausgegangen?
Ja, ich habe dann Einspruch eingelegt gegen den Bußgeldbescheid von 15.000. Nun wäre es ja weitergegangen. Ich habe ja nach wie vor die verwaltungsrechtliche Klage erhoben. Normalerweise hätte das Amtsgericht, Ordnungswidrigkeitenverfahren, warten müssen, bis die verwaltungsgerichtliche Entscheidung erfolgt. Ja? Denn das ist ja vorrangig. Wenn das Verwaltungsgericht sagt, das ist verfassungswidrig, dann können die mich ja nachher beim Amtsgericht Wolfratshausen nicht mehr zu einem Bußgeld verurteilen. Dann ruft die Richterin in München an und sagt, das dauert bei uns, weil wir so viele Fälle haben, 1,5 Jahre. Also die Richterin in Wolfratshausen hätte auch warten können, was das Verwaltungsgericht, das ja hier in erster Linie zuständig ist, was die entscheiden. Und die haben jetzt entschieden, ist verfassungswidrig. Na, wäre das Verfahren, das ganze Verfahren hätte sich erübrigt und es hat sich ja gezeigt, das Landratsamt Bad Tölz hat jetzt nach 3 Jahren hat den Bescheid selber aufgehoben. Also das Verfahren beim Bußgeldverfahren ist vollkommen überflüssig, aber da sieht man auch wieder Gewaltenteilungsprinzip, nicht? Die Amtsgerichte, die haben sich hier für die Exekutive engagiert, möglichst schnell Bußgeldbescheid rauszulassen, egal ob das verfassungswidrig ist oder nicht, damit eben hier Flagge gezeigt wird. Und die hätten zuwarten können. Natürlich können sie rechtlich entscheiden, das ist schon richtig. Aber auch das Amtsgericht Wolfratshausen, die Richterin hätte damals schon sehen können, dass es verfassungswidrig war. Das habe ich ja ständig vorgetragen. Aber nein, durch die ganze Republik wurde ja diese Maßnahmen gehalten. Und wie gesagt, das ist einfach eine Frage der Rechtshygiene auch. Und hier haben eigentlich alle Richterinnen und Richter versagt, denn das war ja der erste große Stresstest für das Grundgesetz. Stellen Sie sich vor, wann hat es so eine Situation gegeben, wo ständig die Grundrechte in Frage gestellt sind? Und diesen Stresstest haben die Richterinnen und Richter nicht bestanden. Aber sie haben jetzt ja noch eine zweite Chance bei der Aufarbeitung, wie man das hier sieht.
Sagt der Jurist und ehemalige Clubpräsident des Golfplatzes Bergkramerhof nahe dem bayerischen Wolfratshausen, Dr. Josef Hingerl. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herr Jopper, ich bedanke mich aus dem schönen Bayern.
Zurück bei Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Während es viele Menschen bei hohen Temperaturen ins Schwimmbad oder an den nächsten See zieht, so suchen andere am Abend lieber die klimatisierten Räumlichkeiten eines Kinos auf. In den USA, da hatte nun ein Film Premiere, der in den deutschen Medien als höchst umstritten gilt. The Sound of Freedom heißt er. In dem Action-Thriller geht es um Kinderhandel und der Hauptdarsteller soll auch im echten Leben vor einer finanzkräftigen Elite warnen, die im Hintergrund die Fäden zieht. Unsere USA-Korrespondentin Susanne Heger hat sich den Film angeschaut und der ist ja an den Kinokassen auch durchaus sehr erfolgreich. Susanne, ich grüße dich.
Hallo aus den USA.
Susanne, in Florida, wo du sitzt, da ist es aktuell sehr heiß. Auf der anderen Seite sind ja auch fast alle Räumlichkeiten gut klimatisiert. Ich könnte mir vorstellen, du warst nicht die Einzige im Kino, oder?
Ich war in einer Nachmittagsvorstellung. Ich war tatsächlich um 3 Uhr nachmittags im Kino. Und das Kino war um diese Uhrzeit halb gefüllt. Das ist enorm, wenn man überlegt, dass zurzeit unsere Stadt hier in Florida leer ist, weil Hochsaison ist bei uns im Winter. Im Sommer sind ganz wenig Menschen da. Es ist alles leer, Restaurants sind leer. Und das Kino war nachmittags um 3 halb voll. Das hat 5 Vorstellungen am Tag. Und so wie mir gesagt wurde, sind die Abendvorstellungen alle ausverkauft. Also dieser Film burnt hier in den Kinos.
The Sound of Freedom, da ist auch deine Wahl drauf gefallen am Kino Nachmittag. Eine Filmbiografie, die auf wahren Begebenheiten beruht. Worum geht es da?
Also der Film dreht sich um Kinderhandel. Er dreht sich um Kinderhandel, in diesem Fall speziell in diesem Film um den Kinderhandel aus Lateinamerika in die USA. USA ist der größte Importeur von Kindersklaven, so brutal das klingt. Und Lateinamerika ist, oder beziehungsweise sogar Mexiko, ist der größte Exporteur. Und Hauptperson in dem Film ist Tim Ballard, gespielt von dem Hollywood-Star Jim Caviezel. Die Geschichte von Tim Ballard ist echt. Er war ein Special Agent für Homeland Security Investigations. Das heißt, er hat für den Staat, für Amerika gearbeitet im Bereich Internet-Kinderpornografie. Also er hat versucht, im Internet Pädophile ausfindig zu machen und die zu stellen. Und die Geschichte, die im Film erzählt wird, also wie Tim Ballard dann seinen Job aufgibt als Special Agent, weil er merkt, dass er nicht wirklich den Kindern helfen kann, sondern dass er nur Pädophile in Amerika dingfest machen kann. Aber die Kinder, die weiterhin irgendwo in den Fängen von brutalen Menschenhändlern sind und täglich bis zu 10 Freier bedienen müssen, über 10 Jahre hinweg, bis sie dann wie Müll auf der Müllkippe entsorgt werden, die konnte er nicht retten. Darum hat er seinen Job aufgegeben und hat eine Organisation gegründet, um Kinder zu retten, und hat mittlerweile weit über 400 Kinder aus den Fängen dieser Menschenschlechter gerettet.
Die Hauptrolle, du hast es gesagt, ist Tim Ballard, der dagegen die Drogenkartelle und den Kinderhandel kämpft, wird verkörpert durch den Schauspieler Jim Caviezel. Den kennt man hier in Deutschland auch etwa in der Hauptrolle des Jesus in Mel Gibsons Passion Christi. Wie bekannt ist er in den USA?
Sehr bekannt, wobei man sagen muss, Jim Caviezel ist eine umstrittene Person. Er ist ein sehr gläubiger Mensch, ein sehr christlicher Mensch. Er ist, wie man hier so schön sagte, good old America. Also er hat nichts mit dem linken Hollywood zu tun, mit dem demokratischen Hollywood, mit dem Abtreibungs-Hollywood, mit dem Gender-Hollywood etc. Also da ist null Übereinstimmung. Jim Caviezel hat auch bei der Pressetour, die es zu dem Film gab, QAnon-Theorien zu Kinderschändern, zu Menschenhändlern geäußert, die sehr angegriffen wurden. Tim Ballard selbst, also der original ehemalige Special Agent, hat gesagt, dass es in diesem Film eben überhaupt nicht um QAnon ging. Er ist umstritten, aber er ist sehr beliebt. Er ist eine große Nummer in den USA.
Schaue ich mir aktuell die Berliner Zeitung an, da heißt es dort, Jim Caviezel sei ein Verschwörungstheoretiker und er sympathisiere mit Rechten. Ist das so?
Ja gut, das heißt es ja mittlerweile fast überall, wenn irgendjemand nicht direkt nach dem Mainstream-Protokoll redet. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass die meisten Konservativen in Amerika bereits aufgehört haben, bei sowas überhaupt nur zuzuhören. Fakt ist einfach, er hat eine grandiose Rolle hier hingelegt. Er wird natürlich niemals einen Academy Award bekommen, weil da wird sich Hollywood verweigern. Disney hat sich ja schon verweigert, diesen Film überhaupt in die Kinos zu bringen. Also dieser Film spielt auch gegen ein Establishment an. Und man fragt sich tatsächlich, warum? Weil im Prinzip sollten sich doch ob links, ob rechts, ob Mitte, ob außen in den Rändern, egal wo, sollten Menschen sich doch einig sein, dass die Entführung von Kindern, zum Teil Babys, für den Sklavensexhandel, also das ist nicht diskutabel. Und wie dieser Film auch sagt, God's children are not for sale. Da sollten sich wirklich alle Menschen einig sein.
Der Film sollte nach der Fertigstellung vor ungefähr 5 Jahren eigentlich von 20th Century Fox vertrieben werden. Die Produktionsgesellschaft, die wurde dann 2019 von Walt Disney gekauft, die den Film nicht produzieren wollten. Ja, und erst durch Crowdfunding und ja, die eher unbekannten Angel Studios wurde er jetzt dann doch veröffentlicht. So ein Hickhack schon im Vorfeld eines Filmes ist doch eher ungewöhnlich, oder?
Ja. Deutlich. Und ich glaube, dass es durchaus politische Gründe hat. Eduardo Serrastegui, das ist der Produzent und auch einer der Hauptdarsteller in dem Film. Er spielt nämlich, falls der Film nach Deutschland kommt und Zuhörer ihn sehen, er spielt die Rolle von dem reichen Geldgeber, durch dessen Millionen es überhaupt möglich wird, die Aktionen, die Jim Caviezel dort im Dschungel macht, überhaupt zu finanzieren. Also der Eduardo war der Produzent des Films und er hatte es an die lateinamerikanische Abteilung von Fox verkauft. Gleichzeitig ist Eduardo aber auch von Trump akquiriert worden, der ihn in sein Beraterteam haben wollte. Und Eduardo ist ein Anti-Abtreibungsaktivist in seiner Heimat. So, und das war wahrscheinlich für Disney, als die Fox aufgekauft haben, zu viel. Und sie haben gesagt, oh nee, ist uns zu blöd, mit dem zu arbeiten, wollen wir nicht. Haben ihn in den Giftschrank gelegt. Der hat über ein Jahr dafür gekämpft, dass dieser Film freigegeben wird. Und hat dann in Hollywood, hat er in einem Interview erzählt, an wirklich allen Türen geklopft. Alle. Also Netflix, Amazon, alle Filmproduzenten. Niemand wollte ihn haben. Er war durch seine Verbindungen auch zu Trump einfach verbrannt. Und hat dann Angel Studios gefunden. Das ist ein biblisches Filmunternehmen eigentlich. Die drei Brüder Harmon, die das Filmstudio betreiben, sind sehr christlich. Und Angel Studios hat den Film einer Online-Gruppe von 100.000, ich sag mal, Probezuschauern quasi gezeigt und hatte ein Ja für den Film in wenigen Tagen. Daraufhin haben sie die weltweiten Rechte gekauft und haben ein Crowdfunding gemacht. Sie haben über 7.000 Menschen gefunden, die 5 Millionen insgesamt gespendet haben, damit dieser Film überhaupt verbreitet und vermarktet werden konnte. Und so ist Sound of Freedom in die Kinos gekommen. Die Vermarktung selbst lief ausschließlich über konservative Medien. Ich sag mal, das Äquivalent quasi zum Kontrafunk hier in den USA. In den Mainstream-Medien, wenn was über den Film geschrieben wurde, dann wurde er mehr oder weniger verrissen. Und dieser Erfolg ist ein Erfolg auch der konservativen Bewegung in den USA.
Zerrissen wurde der Film unter anderem von CNN. Öffentlich, da sprechen sich aber für diesen Film etwa Elon Musk oder auch Mel Gibson aus. Wie diskutiert man denn in den USA selbst über The Sound of Freedom? In der Öffentlichkeit, aber auch in den Medien?
Der Film kann jetzt nicht mehr verleugnet werden. So einfach ist das. Er ist mittlerweile, ich glaube, hat um die 80 Millionen gemacht. Und ich glaube, er ist mittlerweile der 18. erfolgreichste Film im Jahr 23. Also er hat am 4. Juli, an dem Wochenende, hat er Indiana Jones abgehängt. Und er hat, ich habe gerade nachgeschaut, die Zahl 85 Millionen bis vorgestern gemacht. Also das ist für einen kleinen Independent-Film ist das ein wahnsinniger Erfolg. Und die Mainstream-Medien reiben sich vornehmlich an Jim Caviezel, dem Hauptdarsteller. Der ist ihnen zu christlich, der ist ihnen zu verschwörungstheoretisch. Tim Ballard selbst wird als neutrale Figur gesehen. Und woran sich viele Mainstream-Medien dann auch noch sträuben, ist, dass sie sagen, ja, Kinder werden ja in dem Film so dargestellt wie sexuelle Opfer. Ja, da frage ich mich ja, was sonst sind sie denn? Der Film beginnt, um das kurz zu schildern, mit einer Szene, wie ein kleines Mädchen in seinem Zimmer sitzt und eine Trommel spielt. Eine sehr schicke, aufwendig geschminkte und gekleidete Frau klopft an die Tür von dem Haus des Kindes. Der Vater macht auf, die Frau möchte das Kind sprechen und sagt dann zu dem Vater, ich habe ihre Tochter auf dem Markt spielen sehen und wir machen eine Castingshow und ihre Tochter hat wirklich Talent. Und die Tochter ist natürlich, die ist 11, ganz begeistert. Natürlich möchte sie in eine Castingshow, natürlich. Und der Vater bringt sie und den Jungen, von dem die Casterin auch sagt, ah, der hat ja auch Talent, den nehmen wir auch, bringt ihn in ein Hotel, wo dann das Casting, das Vorsprechen und Vorspielen stattfinden soll. Und dem Vater wird gesagt, dass Stage Mothers und Stage Fathers hier nicht erlaubt sind und er könnte die Kinder um 7 Uhr wieder abholen. Und dann wird bei diesem Casting, werden die Kinder zurechtgemacht und fotografiert. Und ich kann nur sagen, das ist nichts Billiges. Ich saß im Kino mit einer Freundin und meine Freundin hat auch Kinder und sie sagt, ihr lauft die Gänsehaut runter, allein bei diesem Zurechtmachen der Kinder und diese Unschuld, die in den Kindern ist und dieses geschminkte Gesicht der unschuldigen Kinder und diese Vorstellung, was dann mit ihnen passiert. Es ist wirklich, dieser Film tritt einem nahe, dieser Film geht einem unter die Haut.
The Sound of Freedom, ein hochemotionaler Film in jedem Fall, der in Deutschland bisher nicht zu sehen ist. Außerhalb der USA hat der Film den Weg noch nicht in die Kinos gefunden. Aber definitiv zu empfehlen, wenn Sie also da draußen mal die Gelegenheit bekommen, auf einem Streamingdienst oder im Internet an den Film zu gelangen, so sei er hiermit von uns empfohlen. Ich bedanke mich in jedem Fall für die Einschätzung bei unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger. Susanne, vielen Dank.
Gerne.
Wir hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Sommerzeit bedeutet für viele Menschen auch gleichzeitig Urlaubszeit. Und auch viele Kontrafunker sind derzeit im Ausland und genießen ihre freien Tage. Camilla Hildebrand aber nicht. Die kennen Sie wahrscheinlich durch unsere Kontrafunksendung Gesellschaft 3.0. Sie ist derzeit auf den Kanaren, aber alles andere als im Urlaub. Warum sie dort ist, das erfahren wir jetzt. Camilla, ich grüße dich.
Hallo, wie geht's bei euch?
Soweit, so gut. Camilla, erst einmal die wichtigste Frage. Andere Leute machen Urlaub auf den Kanaren, du aber nicht. Was ist der Hintergrund?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Situation in Deutschland war mir vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, ein bisschen zu kompliziert, um das in schönen Worten auszudrücken. Deswegen habe ich beschlossen, doch mal die Seite zu wechseln und dorthin zu gehen, wo ich sonst tatsächlich immer in den Urlaub gefahren bin, beziehungsweise ich habe hier auch Familienmitglieder. Also ich kannte das bereits alles schon hier sehr gut und ja, es lässt sich sehr gut arbeiten hier.
Das glaube ich sehr gerne. Nun lesen wir in den deutschen Medien, wenn wir die Kanaren jetzt einfach mal googeln, lesen wir in erster Linie natürlich das Wetter. Es ist viel zu heiß und dann gibt es auf La Palma ja auch starke Waldbrände. Was nimmst du derzeit wahr?
Also die Waldbrände gibt es tatsächlich überall. Ich bin im Moment auf Teneriffa, die gibt es hier auch. Ich habe tatsächlich mal meine Freunde angerufen, um zu fragen, ob die evakuiert wurden. War nicht der Fall, aber ja, also wir bekommen das auf jeden Fall mit. Jetzt nicht persönlich, aber da wir uns permanent informieren müssen, kriegen wir das natürlich auch von den anderen Inseln mit, klar.
Derzeit ist in Deutschland ja das Wetter ein sehr großes Thema. Alles ist zu heiß und so wird es natürlich auch verbreitet. Was sagen denn die Einheimischen auf den Kanaren selbst über das Wetter?
Ja, die große Frage. Das Wetter ist natürlich heiß, keine Frage. Und auch hier gibt es auch bedingt durch die Kalima, das ist so ein Wind, der von Afrika rüber weht, immer mal wieder extrem starke Hitzephasen. Das ist aber völlig normal. Klar, im Moment ist es ein bisschen extremer als sonst, aber wenn ich jetzt mal über Zahlen reden soll, in der vergangenen Woche, das war ein bisschen zu heiß, tatsächlich waren es 33, 34 Grad. Okay, ein bisschen höher waren es tatsächlich auch 40 oder 39. Ist ein bisschen zu hoch, tatsächlich. Und die Leute sagen auch, oh ja, drückt ein bisschen, aber für die nichts Besonderes. Es kommt immer mal wieder vor, dass es schwere Hitzephasen gibt und alle ein bisschen leiden müssen. Und es sind ein paar Grad mehr, aber jetzt nicht dramatisch. Also die Leute sind jetzt nicht irgendwie alert permanent und schützen sich vor der Sonne, sondern gehen halt ein paar Stündchen in die Sonne und dann mittags wie immer die Spanier zum Essen nach Hause.
Nun gehören die Kanarischen Inseln zu Spanien und von den Balearen, da wissen wir ja, dass die spanische Regierung auch immer mal gerne gegen feiernde Touristen vorgeht. Was bekommst du von der Staatsmacht vor Ort mit?
Das ist eine gute Frage. Die Staatsmacht, also der Cabildo, wie das hier heißt, die Regierung, ja, versucht einzugreifen oder versucht zu klären dort, wo es Probleme gibt. Und es gibt sehr viele Probleme. Es gibt Probleme mit dem illegalen Wasserabfluss ins Meer. Es gibt Probleme mit der Überbevölkerung. Es gibt Probleme mit dem Massentourismus. Alles Themen, die unglaublich groß sind. Und sie geben, meines Erachtens, ist es zumindest mein Eindruck, vor, viel zu tun. Aber in der Umsetzung kommt da kaum was an. Also sprich, die Regierung möchte sich gerne dieses Bild geben. Wir tun viel, aber die Probleme werden nicht gelöst.
Natürlich hatten die Kanaren, wie alle Touristenregionen, unter den Corona-Maßnahmen der vergangenen Jahre auch zu leiden. Sieht man da heute noch was von? Oder Stichwort Massentourismus, ist es einfach zu viel?
Die Folgen der Corona-Zeit sind immer noch sichtbar. Also während der Corona-Zeit, man muss bedenken, dass die Kanaren zu offiziell 75% vom Tourismus leben. Meines Erachtens ist es wesentlich mehr als 75%, aber gut, das sind die offiziellen Zahlen. Und wenn man das bedenkt, dass das zu 100% weggebrochen ist, von was lebt dann die Insel? Sprich, also viele kleine Läden haben zugemacht, egal was, ob es jetzt Lebensmittelgeschäfte sind oder Ropa, also Kleidung, egal was, Schuhgeschäfte haben zugemacht, das sieht man auf jeden Fall noch. Aber es beginnt jetzt auch wieder aufzublühen und wie ich schon vorhin sagte, die Regierung der Cabildo hat auch wieder mehr Geld investiert in den Tourismus, da sie ja nun mal davon leben. Aber die andere Seite ist, dass der Massentourismus, und es ist ein extremer Massentourismus, extrem, wenn man sich die Bilder anschaut, natürlich auch zur Überbevölkerung führt, viel zu viele Autos, Abwasserverschmutzung, keine Kontrolle mit den ganzen Schiffen und Booten und Wassersport beispielsweise im Süden. Und es gibt natürlich auch Probleme in der Wohnsituation. Also die Kanaren selber wissen nicht mehr, wo sie wohnen sollen. Ja. Für die Touristen ist viel Platz, aber für sie selber, ja, wenn man es extrem schildert, bleibt kaum noch Platz zum Wohnen.
Und wenn ich das richtig heraushöre, ist da von dir auch ganz klar die Kritik an der Regierung auf den Kanaren. Was müsste denn deiner Meinung nach getan werden, um einerseits natürlich auch den Tourismus zu ermöglichen, das ist ja eine Einnahmequelle, auf der anderen Seite aber nicht den kanarischen Einwohner zu benachteiligen?
Das sind extrem viele Punkte. Es gab in der vergangenen Zeit, also in den letzten Jahren, auch viele Demonstrationen zu diesem Thema. Da geht es zunächst mal darum, Moratorien zu schaffen. Also sprich, nicht jeder kann hier reinkommen, wann immer er will. Momentan in den Höchstzeiten kommen auf einen Einwohner 5 Touristen. Das muss man sich vorstellen. Die Insel hat 1 Million Einwohner und dann sind es auch einmal 6 Millionen. Wie soll das sein? Wie soll das passieren? Wie soll das nicht zur Überbevölkerung führen? Also eine Begrenzung wäre absolut dringend notwendig. Dann vielleicht auch eine Ökosteuer, sagen auch viele Kritiker. Ökosteuer, das werden vielleicht pro Tourist am Tag 1 Euro, das stört niemanden, würde aber hier viele Probleme lösen. Andere Sachen sind vor allem der Schutz der Umwelt. Also wie hier mit der Umwelt umgegangen wird, ist katastrophal. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Du siehst, ich bin mit voller Emotion dabei. Ich habe einen riesen Artikel geschrieben für Epoch Times darüber. Auf der Insel hier, wo ich gerade bin, Teneriffa, gibt es beispielsweise über 200 oder 250 illegale Wasserableitungen ins Meer. Davon sind über 70%, also fast alle, illegal. Wie merkt man das, wenn du jetzt hier runterschaust? Ich sitze hier direkt an mir. Unter uns sind die Wellen, mach mal ganz ruhig, mach mal extrem, ja, in Bewegung. Wenn es ganz ruhig ist, siehst du wirklich einen Ölteppich mit sage und schreibe, ja, ich kann es nicht anders sagen, Fäkalien im Wasser und man will nicht reingehen. Es ist katastrophal. Die Leute, die hierher kommen im Urlaub, die wissen es nicht. Woher auch? Die sind an irgendeinem Strand, gehen einmal hin, die merken es nicht. Wenn du aber hier permanent wohnst und jeden Tag das Meer beobachten kannst, das tut dir in der Seele weh. Ja? Also das sind einerseits Ölteppiche und Dreckteppiche, die sich dann halt nur dann sichtbar machen, wenn das Wasser ruhig ist. Sonst wird es aufgewirbelt und zieht weiter.
Das klingt mir fast so wie nach ja, Verhältnissen, wie wir sie eher aus asiatischen Ländern oder aus Indien beispielsweise kennen, aber doch nicht aus der doch hochgeheiligten und regulierten EU. Wie ist so etwas möglich?
Das ist möglich, weil die EU wegschaut und es nicht regeln will. Ein Beispiel von Teneriffa ist eine Fabrik hier ganz in der Nähe, wo ich momentan bin, in Güímar. Die müssen jedes Jahr 20 Millionen Euro Strafe zahlen an die EU, weil die EU sehr wohl weiß, dass es dieses Problem der illegalen Wasserableitung gibt. Und was die dort von ihrer Fabrik ins Wasser leiten, ist unfassbar viel Müll. Die EU weiß es, hat wie gesagt diese Sanktionen verhängt. Das sind 20 Millionen Euro pro Jahr. Muss man mal hochrechnen, was es nach ein paar Jahren ist. Und was macht die Regierung von Teneriffa? Die sagt immer wieder, ach ja, es kostet viel mehr, das zu regulieren. Insofern zahlen wir lieber die Strafe. Jetzt haben sie zwar ein Projekt angedacht, das einmal zu lösen, aber die ganzen Kritiker sagen, da kommt nichts an. Wir sehen nichts. Wo sind die Maßnahmen? Wo sind die Maßnahmen, dass wirklich was verändert wird? Und nochmal kurz zurück zu deiner Schilderung mit Indien. Natürlich kann man es nicht vergleichen. Aber tatsächlich das äußere Bild der unglaublich tollen Kanaren, und ich liebe die Kanaren, das muss ich hier unterstreichen. Sie sind wunderschön, sie sind unfassbar schön in ihrer Gesamtheit, die Natur etc. Aber wenn man da sieht, wie vom Menschen selber die Natur zerstört wird, ja, tut einem weh.
Camilla, lass uns abschließend noch einmal auf ein Thema kommen, das auch viele Menschen in Deutschland bewegt. Das ist natürlich die massive Preisteuerung. Inflation in Deutschland und Österreich, alles wird teurer. Wie sieht es auf den Kanaren, wie sieht es in Spanien aus? Ist auch dort die Teuerung durch Energieknappheit etwa zu spüren?
Auf jeden Fall. Also wir merken das hier vor allem in den Preisen für Lebensmittel, sicher. Ne? Wenn auf einmal die Butter nicht nur 1 Euro kostet, sondern 2, ist das natürlich dramatisch. Und wenn man bedenkt, dass hier die Leute sehr wenig verdienen, also Teneriffa bzw. die Kanaren gehören zu den Teil Spaniens, wo am wenigsten verdient wird, also die schlechtesten Einkommen sind, dann tut es natürlich sehr weh. Ne? Einmal geht es für Lebensmittel, auch für alle anderen Sachen. Nicht so sehr für Benzin. Das Benzin 95er liegt gerade bei 1,19. Das geht noch. Und dann, naja, Heizung braucht ja kaum jemand. Das Schöne ist, wer hier Heizung braucht in den Bergen, der hat meistens ein kleines Öfchen oder Solarenergie. Das reicht in den meisten Fällen. Also da ist es nicht so dramatisch. Aber auf jeden Fall, Sie merken es hier und es ist ein Problem. Es kommt auch jeden Tag in den Nachrichten, ja.
Eine Einschätzung war das von Kontrafunkerin Camilla Hildebrandt, die uns aus Teneriffa zugeschaltet war. Camilla, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gern.
Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch schon wieder am Ende angekommen. Und einen Programmhinweis habe ich jetzt noch für Sie. Immer wieder wird derzeit eine Umfrage zitiert, nach der 50% der Deutschen nicht mehr an die Meinungsfreiheit glauben. Zensur in den sozialen Medien scheint die Regel und Willkür gegenüber unerwünschten Meinungen allgemeine Praxis zu sein. Aber stimmt das so überhaupt? Können wir alle noch sagen, was wir wirklich denken? Darüber sprechen Julia Neigel und Tom J. Wellbrock heute Abend mit Hörern am Telefon. Außerdem wieder mit dabei eine feine Musikauswahl und das wöchentliche Rätsel. Schalten Sie also gerne ein und machen Sie auch sehr gerne mit. Heute Abend im Kontrafunk ab 20.05 Uhr. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.